Er war Professor für Soziologie in Genf und ist heute vor allem der Vizepräsident des beratenden Ausschusses des UN-Menschenrechtsrates. Menschenrechte, Gerechtigkeit, das sind, Herr Ziegler, Ihre großen Themen und die kommen in dem Buch auch wieder vor. Aber vom Titel her, der Hass auf den Westen, wir verbinden damit landläufig, ja, die Taliban, die hassen uns, ja. Die Extremisten ja. hassen uns. Aber Sie sagen, da ist ein ganz grundsätzlicher Hass auf den Westen.
Sie haben absolut recht, dass der Hass auf den Westen, der Titel kann schockieren. Dasselbe Leid, wenn man von den Völkern des Südens redet, wie sie an der 6,7 Milliarden Menschen auf dieser Welt heute und 4,9 Milliarden, also zwei Drittel Menschheit, leben in der südlichen Hemisphäre, in einem der 122 sogenannten Entwicklungsländer, die sich ja meistens gar nicht entwickeln. Und dort geschieht jetzt etwas, das die Welt verändern wird, nämlich ein Bruch mit der westlichen kalibalischen Weltordnung. Es gibt zwei Arten des Hasses. Es gibt, was Sie angesprochen haben, den pathologischen Hass von Al-Qaida, Taliban und so weiter. Das ist der Hass, der zum organisierten Verbrechen gehört. Über den steht im Buch praktisch nichts. Der muss bekämpft werden von jeder zivilisierten Gesellschaft irgendwo auf der Welt. Aber dann gibt es den vernunftgeleiteten Hass, der gespiesen ist aus dem verwundeten Gedächtnis, aus der Doppelzüngigkeit des Westens und aus der Unerträglichkeit der kannibalischen, vom Westen, dem Planeten aufgezwungenen Weltordnung. Dieser vernunftgeleitete Hass, der führt zu Widerstand, zu sozialen Bewegungen, zu Nationalstaat, zu Identitätsfindung, hat zum Beispiel jetzt in Bolivien, einem bitterarmen Land, das zweitärmste Land Lateinamerikas nach Haiti, vor drei Jahren, 1. Januar 2006, den ersten indianischen Präsidenten seit 500 Jahren, Evo Morales Ayma, einen Coca-Bauer des Aymara-Volkes, demokratisch an die Macht gebracht. Und der enteignet jetzt die westlichen Erdöl-, Minen-, Gas-, Großkonzerne. Und das Geld, die Milliarden, kommen jetzt endlich dem gepeinigten Volk der Bolivianer zugute. Also dieser Hass ist ein lebensstiftender Hass, wenn man so will. Der vernunftgeleitete Hass, ja.
Lassen Sie uns nochmal auf das Stichwort Gedächtnis zu sprechen kommen. Ja. Dieses kollektive Gedächtnis. Und da sagen Sie, da ist eine jahrhundertelange Geschichte der Gräueltaten des Kolonialismus drin aufbewahrt, das jetzt wieder hochkommt. Und das ist ja das im Grunde, das sind ja die Verbrechen des Westens, die über Jahrhunderte geschehen sind, nämlich Sklavenhandel, ein Stichwort, und Unterdrückung und Ausrottung von Völkern.
Also seit 500 Jahren mit immer anderen Systemen, sich folgenden Systemen, regiert in einer Ausbeutungs- und Unterdrückungssystem der Westen über den Planeten. Dabei sind heute die Weißen sind ja nur 12,8% der Weltbevölkerung, waren nie mehr als 23% in der Vergangenheit. Die Systeme, die sich gefolgt sind, sind die Conquista, also der Völkermord an den Indianern in Amerika, Ende 15. Jahrhundert, 16. Jahrhundert, dann 350 Jahre lang der trianguläre Verkehr, also die Sklavendeportation, dann 150 Jahre lang die territoriale Besetzung, die Kolonialmassaker und jetzt heute die Weltdiktatur des globalisierten Finanzkapitals. Letztes Jahr, Weltbankstatistik, haben die 500 größten Privatkonzerne, westlichen Privatkonzerne, über 52% des Weltbruttosozialproduktes, also aller auf der Welt in einem Jahr produzierten Reichtümer, kontrolliert. Die westlichen Konzerne haben heute eine Macht, wie es nie ein Kaiser, nie ein König, nie ein Papst gehabt hat in der Geschichte der Menschheit. Und gleichzeitig, alle 5 Sekunden, verhungert ein Kind auf diesem Planeten, jetzt wo wir reden. 100.000 Menschen sterben am Hunger oder seinen unmittelbaren Folgen und 6 Milliarden Menschen, also 1 Milliarde Menschen, ein Sechstel der Weltbevölkerung seit letzten April, ist schwerst permanent unterernährt. Also im Westen steigen die Goldberge bei den Herrschaftsschichten der Deutschen Bank, Nestle und der Konzerne und so weiter, steigen die Goldberge und die Leichenberge steigen im Süden.
Ist das denn auch ein Grund dafür, dass der Westen so uneinsichtig ist? Sie geben ja viele Beispiele, zum Beispiel die Reden von Sarkozy in Afrika, dass nichts, überhaupt nicht von Reue die Rede ist, von Einsicht, sondern dass im Grunde Afrika dann den richtigen Weg geht, wenn es sich nach dem Westen richtet.
Sie haben absolut recht. Ich möchte Ihnen eine Anekdote sagen. Eines der ausgebeutetsten Länder der Welt ist Nigeria. Absurd. Das ist der 8. Erdölproduzent der Welt. Nigeria hat 147 Millionen Einwohner, also das weitaus bevölkerungsreichste Land Afrikas, und das Volk lebt in ganz fürchterlichem Elend. Seit 1966 schon, also seit über 40 Jahren, folgen sich die Militärdiktaturen, immer unter demokratischer Maske, bezahlt von Shell, Texaco, British Gas und so weiter, nämlich von den Plünderern der Rohstoffschätze Nigerias. Dann gab es wieder einmal Wahlen, also die Maskerade von Wahlen, im April 2007. Deutschland hatte in dieser Zeit, im ersten Semester 2007, die Präsidentschaft im EU-Ministerrat, Frau Merkel. Die hat eine Wahlbeobachtungsmission geschickt nach Nigeria. Das Fazit der europäischen Wahlbeobachtungsmission war absolut verheerend. Sie haben gesagt, Wahlbetrug, Dutzende von oppositionellen Kandidaten ermordet und der neue Präsident, der islamische General aus dem Norden, der Jur Amaru, hat überhaupt gar keine Legitimität. Zwei Monate später, Heiligendamm, die G8-Gipfel, das Gipfeltreffen, einberufen, wiederum von Bundeskanzlerin Merkel. Und dort hat die Bundeskanzlerin als Ehrengast diesen Wahlbetrüger Jur Amaru, Präsident von Nigeria, eingeladen. Und der Wole Soninka, das zitiere ich in meinem Buch, der Wole Soninka, der einzige schwarzafrikanische Nobelpreisträger, sagt, der Rassismus des Westens ist verantwortlich für das Unglück meines Landes. Jetzt ist aber Frau Merkel sicher keine Rassistin, sicher nicht, aber sie ist gefangen im europäischen Ethnozentrismus, blind. Sie weiß gar nicht mehr, was Sklaverei war, was Kolonialterror war, was der heute neokoloniale Terror der Konzerne ist. Sie ist blind dafür. Und deshalb hat sie dem nigerianischen Volk diese Verletzung angetan, also diese tiefe Wunde geschlagen mit der kopflosen Einladung von Jur Amaru zum G8-Gipfel als Ehrengast nach Heiligendamm. Und dort ist das Problem. Die permanente Doppelzüngigkeit des Westens, die ich sehe, die ich im Menschenrechtsrat jeden Tag praktisch erfahre. Die Menschenrechte, wie sie heute in der Allgemeinen Deklaration von 1948 sind oder schon 1776 gewesen sind in der amerikanischen Menschenrechtsdeklaration oder dann in jener der französischen Revolution 1789, die Menschenrechtsdeklarationen, beinhalten absolute Werte. Die sind universell, unteilbar und gegenseitig voneinander abhängig. Ohne diese Menschenrechte gibt es keine Zivilisation, kein kollektives, mögliches Leben, gerechtes Leben auf diesem Planeten. Aber der Westen, auf dessen Boden ja in Europa und Nordamerika die Menschenrechte geboren sind, der verletzt die ständig mit der Doppelzüngigkeit. Obama, Friedensnobelpreisträger, ist ja ein Spott und ein Hohn, in Bagram, im größten Militärgefängnis wahrscheinlich der Welt, in Afghanistan, wird gefoltert. Israel massakriert die Zivilbevölkerung im Gaza, im Ghetto von Gaza, praktiziert Folter und die Käfighaltung der Palästinenser. Und die Europäische Union schweigt dazu und möchte dann den Afrikanern, den Asiaten, den Lateinamerikanern Lehren erteilen im Namen der Menschenrechte. Und das akzeptieren die Völker des Südens eben nicht mehr, weil Menschenrechte, es gibt ja keinen internationalen Menschenrechtsgerichtshof, es gibt keine internationale Polizei, die die Menschenrechte durchsetzen könnte. Die einzige Macht hinter den Menschenrechten ist die Glaubwürdigkeit des redenden Subjektes. Und wenn die Christen endlich erwachen würden, was nicht wahrscheinlich ist, dann würde hier in Deutschland, wahrscheinlich, Deutschland ist ja wahrscheinlich die lebendigste Demokratie des Kontinentes, wo alle Grundrechte respektiert sind, es gibt keine Ohnmacht in der Demokratie. Wenn die Christen endlich erwachen würden, gäbe es den Aufstand des Gewissens in Deutschland, der dritten Wirtschaftsmacht der Welt. Und dieses Deutschland würde dann den neuen solidarischen, planetarischen Gesellschaftsvertrag durchsetzen können.
Sie haben ein Beispiel genannt, Bolivien. Ist das denn eine Möglichkeit, wie die einzelnen Länder sich da aus diesem Diktatur des Westens herausreißen
können? Es ist ein Musterbeispiel. Was in Bolivien geschehen ist, ist außerordentlich mysteriös. Wann das verwundete Gedächtnis, Bewusstsein, wird, politisches Bewusstsein, politische Widerstandskraft, das ist sehr, sehr mysteriös. Für den Holocaust, das hat Elie Wiesel nachgewiesen, braucht es mehr als zwei Generationen, bis endlich dieses fürchterliche Verbrechen, das die Massenmörder in Berlin organisiert haben, ins politische allgemeine Bewusstsein eingedrungen ist. Dabei wusste man seit 1945 spätestens alles über dieses ganz fürchterlich schreckliche Massenverbrechen. Aber es brauchte zwei, drei Generationen. Raoul Hilberg, das berühmte Buch heute, sehr berühmte Buch, Die Vernichtung der Juden in Europa, wurde 1952 geschrieben als Doktordissertation. Hilberg hat keinen Verleger gefunden, weder in Europa noch in Amerika für das Buch. Keinen. 1988, also fast 40 Jahre später, endlich wurde das Buch publik und ist heute das Referenzwerk über den Holocaust. Also es hat, Elie Wiesel sagt zu Recht, die Wege der Erinnerung, des Gedächtnisses sind absolut rätselhaft und rational unverständlich. Wenn ein Volk oder ein Individuum etwas ganz Fürchterliches erlebt, eben wie die Shoah für ein Volk oder wie die Sklavendeportation oder wie die Kolonialmassaker für die afrikanischen lateinamerikanischen Völker, dann kann es das Volk, dann kann das zuerst dieses fürchterliche Verbrechen gar nicht verarbeiten, gar nicht konzeptualisieren. Es wird ins unterste Unterbewusstsein verdrängt. Dann kommt die zweite Generation, Töchter und Söhne, weil der Vater und die Mutter nicht reden, wissen die, dass es ein Familiengeheimnis gibt, aber wissen nicht, was genau dieses Geheimnis ist. Und erst die dritte und vierte Generation ist dann imstande, das Gedächtnis, was geschehen ist, das verwundete Gedächtnis, zum Leben zu erwecken, es zu rezipieren als politisches Bewusstsein und aus diesem politischen Bewusstsein heraus den Widerstand zu organisieren. Genau das ist in Bolivien passiert. Am 1. Januar 2006, zum ersten Mal seit 500 Jahren, wurde ein Indianer demokratisch mit 53% der Stimmen als Präsident gewählt, weil das verwundete Gedächtnis Kollektividentität geworden ist. Der Aymara, der Quechua, der Moxo, der Guarani, der großen Indianervölker, die in diesem anderen Land ja die Mehrheit der Bevölkerung darstellen. Und Evo Morales, gestützt auf diese Kraft, auf diese neue Kollektividentität, war imstande, innerhalb von 6 Monaten demokratisch durch Verhandlungen 201 internationale Minen-, Gas- und Erdölkonzerne in Dienstleistungsunternehmen umzugestalten, also die zu enteignen, aber die im Lande zu behalten als Dienstleistungsunternehmen. Die verdienen jetzt 18% des Erlöses aus Gasminen und Erdöl und 82% erhält der bolivianische Staat. Vorher war es mehr als umgekehrt. Bis jetzt, bis also vor 3 Jahren, war Bolivien das zweitärmste Land hinter Haiti des Kontinentes, des lateinamerikanischen Kontinentes. Und heute, dank der Einnahmen aus den Rohstoffen, die der Staat tätig hat durch die Enteignung und die neuen Verträge, verwandelt sich sichtbar, ich war 4-mal da in den letzten 2 Jahren, sichtbar in eine blühende, gerechtere, sozial absolut progressive Nation. Die Kindersterblichkeit geht rasant zurück, die Unterernährung geht rasant zurück, Spitäler, Schulen entstehen, Wasser wird trinkbar, wird gesäubert, Quinoa wird angepflanzt, also das einheimische Getreide der Quechua, das sehr, sehr nahrreich ist und das verdrängt worden ist vom Latifundium. Durch diesen Aufstand des verwundeten Gedächtnisses. Und deshalb ist, was wir hier tun in Deutschland, Europa überhaupt, so wichtig, wenn wir nämlich jetzt merken, was im Süden, was dieser Hass, der vernunftgeleitete Hass, an positiven Resultaten hat. Und wenn wir jetzt solidarisch sind, was die Massenmedien nicht sind, wenn sie lesen, was über in der deutschen, französischen Presse über Chavez, über Fidel Castro, über Evo Morales, der ein gläubiger Katholik ist, über Korea, Präsidenten von Ecuador, ein gläubiger Katholik ist, was über die geschrieben wird, diffamierend, total diffamierend, nur weil sie gebrochen haben mit der kannibalischen Weltordnung, absurden Weltordnung des Westens, die tötet und die ohne Notwendigkeit tötet. Und unsere Verantwortung hier in den demokratischen Staaten, wo die Grundrechte, die Freiheitsrechte existieren, wo es keine Entschuldigung für das Nichtstun gibt, ja, für die Indifferenz gegenüber zum Beispiel dem täglichen Massaker des Hungers, das in eisiger Normalität vor sich geht, jeden Tag, jede Nacht. Wenn hier wir nicht aufstehen als Zivilgesellschaft, neue solidarische Beziehungen fordern von unseren Regierungen, mit den Regierungen, mit den Ländern, mit den Völkern der südlichen Hemisphäre, dann verraten wir unsere Mission als Christen, als Menschen. Aber ich bin sehr zuversichtlich und mein Buch ist doch einfach auch, es klingt so ein wenig arrogant, ein Buch der Hoffnung, weil im Schlusskapitel kommt die Zivilgesellschaft, diese rätselhafte Bruderschaft der Nacht, ja, von ATTAC, Welthungerhilfe, die ja Greenpeace, Caritas, Brot für alle und so weiter, die Fastenopfer, diese Organisationen, die ja weder politisch noch gewerkschaftlich noch eigentlich kirchlich sind, das ist einfach aus dem moralischen Imperativ der Menschen heraus entstanden. Immanuel Kant hat gesagt, die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, zerstört die Menschlichkeit in mir. Und die Zivilgesellschaft ist die große Hoffnung. Die wird unsere Regierungen zwingen, die Konzerne unter Kontrolle zu bringen und wird dieses kapitalistische, tyrannische, unmenschliche Ausbeutungssystem, das den Planeten plündert heute, zur Vernunft bringen.
John Ziegler auf der Frankfurter Buchmesse über sein Buch Der Hass auf den Westen. Es ist bei Bertelsmann erschienen. Ihnen, Herr Ziegler, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen sehr herzlich.